Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Dirk Beichert. Danke Dirk, dass du Zeit hast. Stell dich vielleicht mal kurz vor und erklär uns, warum du Fotograf geworden bist.
Ja, hallo Martin. Danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Dirk Beichert. Ich bin Fotograf aus Frankfurt und meine Schwerpunkte da sind im Bereich Businessfotografie hauptsächlich, was sich beim Finanzplatz Frankfurt so schön anbietet, und seit letztem Jahr auch, was ich vorher nie gedacht hätte, tatsächlich das Thema der Hochzeitsfotografie dazu gekommen. Da kann ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Und ja, warum bin ich Fotograf geworden? Es gibt wahrscheinlich gibt eine lange und eine kurze Version davon. Ich werde es mal versuchen, etwas kompakt zu machen. Wie wahrscheinlich die meisten, die beruflich Fotograf geworden sind, hat man es natürlich schon früher mal gerne als Hobby betrieben und mit viel Spaß so gemacht. Und irgendwann kamen dann so die Umstände dahin, dass man überlegt hat, ob man dieses Hobby nicht zum Beruf machen soll. Bei mir war es so, dass ich halt lange ganz normal angestellt war, in dem Fall bei Maxon Computer, den Herstellern von Cinema 4D. Das dürfte einigen Fotografen auch bekannt sein, vor allen Dingen, wenn sie Uli Steiger kennen.
Ja, genau.
Der große Benutzer davon ist, den hat sie ja auch schon interviewt gehabt.
Ja.
Und ich habe bei Maxon fast 15 Jahre gearbeitet und angefangen, als das noch so ein kleiner wilder Haufen war und die ganze Firma vielleicht irgendwie 13 Leute nur hatte. Und habe mich dann da ums Marketing gekümmert und das hat auch einen großen Spaß gemacht und die Firma hat sich auch super entwickelt und ist gewachsen, aber das führt dann natürlich auch dazu, dass zwangsläufig und notwendigerweise immer mehr, ich sag mal, Bürokratie, Politik und Diplomatie irgendwo in den Alltag eintritt. Und am Ende des Tages hatte eine Abteilung geleitet mit 13 Mitarbeitern. Das heißt, ich habe halt viel konzipiert, delegiert, kontrolliert, aber halt so wenig selber gemacht. Und das Machen mache ich so gerne. Und ich arbeite eben auch gerne klein, so eigenverantwortlich, ohne jedes Mal einen Rattenschwanz von 20 Leuten fragen zu müssen, ob jetzt das Ding grün oder rot machen. Und irgendwann kam für mich der Gedanke, ich möchte mich anders aufstellen, und es war zu einer Zeit, wo ich mich privat ohnehin mehr mit der Porträtfotografie befasst habe, sehr viel Blogs und Tutorials gelesen hatte und mich auch in Richtung Spielreflexkamera umorientiert hatte. David Hobby, The Strobist, war da so ein
oh ja, für viele, glaube ich.
Ja, so ein Punkt, wo ich dann irgendwann auf einmal da stand und dachte, ich brauche gar kein Studio, ich brauche kein Riesenequipment, ich brauche eine vernünftige Kamera mit zwei Objektiven. Ich brauche ein bisschen Blitzequipment, was ja auch überschaubar ist. Und dann halt eben lernen, lernen, üben, üben. Und das war noch im Urlaub, wo der erste Gedanke aufkam, das könnte ich ja mal probieren. Und dann hat man mit dem Steuerberater, der auch ein bisschen Gründungsberatung macht, gesprochen und ein bisschen Excel-Tabellen gebaut und Businesspläne geschrieben und kam auf den Trichter, also wenn ich hier in Frankfurt, was ja Finanzplatz ist und wir zwei Landeshauptstädte mit Wiesbaden und Mainz hier direkt im Umfeld haben, also wenn ich hier, wo dann? Und dann habe ich gedacht, dann versuchen wir es mal, und das war jetzt inzwischen vor roundabout 5 Jahren und bin noch da.
Bist noch immer nur mit zwei Objektiven unterwegs oder nimmst du mehr?
Ja, es ist natürlich doch ein bisschen mehr geworden. Wir kennen ja das berühmte GAS, das Gear Acquisition Syndrome. Wobei sich das tatsächlich doch ein bisschen reguliert hat über die Zeit. Aber gut, über Technik können wir ein bisschen später sprechen. Aber es sind mehr als zwei Objektive. Es sind auch mehr als zwei Kameras. Aber das bringt das natürlich so mit sich.
Hast du dann quasi Fotografie komplett selbst im Eigenstudium gelernt oder hast du irgendwo, keine Ahnung, Kursschule oder sonst irgendwas gemacht?
Also ich sag mal, das Internet ist ja ein unglaublicher Wissenspool und ich meine, wir leben heute wirklich in dieser Zeit, wo du auf alles Wissen der Welt innerhalb von 3 Mausklicks letzten Endes Zugriff haben kannst. Und
Oh ja.
letzten Endes war das für mich die Quelle des Lernens. Natürlich muss man immer gucken, wo nimmt man was, weil wenn es viel Angebot gibt, gibt es natürlich auch immer gerne mal viel Mist dazwischen, wie üblich.
Ja.
Und aber ich habe mir halt dann, also sicherlich, was ich eben schon gesagt habe, David Hobby Strobis, das war so ein essentieller Punkt, was das Thema Beleuchtung oder Blitzen eben angeht. Oder auch einfach mal kreativ mit einer Situation umgehen. Ich komme irgendwie in den Raum rein und der sieht jetzt nicht so wirklich nach Lifestyle, Loft-Foto-Umgebung aus und dann doch was da zu finden, dass man es cool machen kann. Das war so ein Punkt, ja. Eine Mischung, ich würde sagen, aus kostenlosen Tutorials und Videostreams, aber auch kostenpflichtige Inhalte, immer mal von der einen oder anderen Plattform, Workshops, was für mich eigentlich immer noch so ein bisschen eine Erkenntnis war währenddessen, ist die Tatsache, dass es, wenn man die Möglichkeit hat, quasi weltweit zu ernten, also wenn man ein ordentliches Englisch in der Lage ist zu verstehen, dann hat man eben ein Vielfaches von tollen Lernmitteln zur
Oh ja.
Verfügung. Und ich habe für mich nachher festgestellt, dass ungefähr nach wahrscheinlich so geschätzte 3/4 meiner Sachen, die ich angeschaut oder gelesen habe, halt eben aus dem englischsprachigen Bereich
Ja,
kommt. Das
ja.
kann USA, aber auch woanders her sein. Und ja, letzten Endes Autodidakt mit viel Üben. Ich glaube, der Schlüssel wäre auch immer zu wissen, wann muss man mal aufhören, Videos zu gucken und mit der Kamera in der Hand mal losziehen.
Ja,
Ein paar Leute
das ist ein
irgendwo,
wichtiger Punkt.
ja, ein paar
Ja.
Leute aus dem Freundeskreis vor die Kamera zerren und sagen, das versuche ich jetzt mal, was ich gelernt habe, denn wie heißt es so schön, grau ist alle Theorie.
Genau. Ja, und gerade beim Fotografieren, also Fotografie lernt man nur durchs Fotografieren in Wahrheit.
Absolut, ich weiß noch, ich hatte das erste Mal, das war wirklich so vielleicht 4 Wochen, nachdem ich so diesen im Urlaub diesen ersten wahnwitzigen Gedanken hatte, ich mach das mal, habe ich dann ein befreundetes Pärchen, die hat eben auch entsprechend Bürojobs und dementsprechend auch Anzüge und Kostüme haben, mal gefragt, hey, können wir da was machen? Hab die in entsprechenden Räumlichkeiten mal an einem Sonntag gezerrt und dann mal gesagt, so, das, was ich jetzt in der Theorie gelernt habe, mache ich jetzt mal. Und um mal zu gucken, ob da überhaupt irgendwas Vernünftiges rauskommt. Und ich weiß aber noch, wie ich die dann irgendwie hingesetzt habe, so ein bisschen platziert habe, wie ich dachte, dass es cool wäre. Und dann ging es halt wirklich so, man guckt durch die Kamera und dann stellt man irgendwas ein. Und dann drückt man einen Knopf und dann blitzt es. Und dann ist das aber nicht so richtig. Und dann guckt man am Blitz und dann guckt man an der Kamera und dann guckt man zum Blitz und dann guckt man aufs Display. Und die Leute saßen halt da und dachten, soll ich noch irgendwas machen? Soll ich mich rumdrehen? Ist alles okay? Und ja, aber eben genau dieses Thema, dass letzten Endes ja beim Fotografieren von Menschen die Technik überhaupt nicht mehr im Weg sein sollte, das war eben so ein wichtiger Lernprozess dabei.
Wie gehst du jetzt an eine Situation ran? Ich meine, mittlerweile sind es ja nicht mehr die Freunde und Bekannten, sondern mittlerweile sind es ja eher die größeren Kunden, sage ich mal.
Ja,
Wie gehst du
das.
daran, wenn du jetzt, keine Ahnung, wo sagen wir denn, bei irgendwem aufschlägst, ist ja egal.
Also sagen wir so, ganz interessanterweise ist relativ wurscht, ob das irgendwie ein Lagerarbeiter von einem Chemielogistiker ist oder ob das ein Vorstand von einem internationalen Investmentkonzern sind. In dem, wo die sich vor eine Kamera hinstellen sollen, posieren sollen und es blitzt und piept und einer sagt jetzt links, jetzt rechts, dann sind die alle relativ gleich, ich sag mal in Anführungszeichen, unentspannt. Und letztendlich ist halt mein Job dann dafür zu sorgen, dass die entspannt und locker werden. Das heißt, so von der Herangehensweise natürlich erstmal zu wissen, was sie will und braucht der Kunde. Manchmal wollen sie halt so mal klassische Sachen im Studio-Look haben, sprich unifarbener Hintergrund, gleichmäßige Ausleuchtung, alles komplett scharf, so als Profilfoto, damit man weiß, das ist der Herr Müller, das ist die Frau Meier, das ist der Herr Schulz. Andere wollen dann wieder eher Sachen haben, die ein bisschen eben das Umfeld zeigen, was ich persönlich immer auch schöner finde. Das ist dann so ein bisschen eine leichte Unschärfe im Hintergrund, also ein bisschen Environment-Porträts. Oder auch, ich mache einiges für Magazine und Zeitungen, die dann halt zu Interviews entsprechend immer die Leute eben auch im Umfeld inszeniert haben wollen. Da guckt man sich also erstmal an, wie ist die Situation, wo wollen wir das machen? Gerne auch dann schon mal, bevor das jeweilige Modell irgendwo dabei ist, weil meistens sind die Leute nicht so, dass sie unendlich lange Zeit haben. Und so, das heißt, ich lege dann erstmal fest, wo und wie ich das machen will. Und das hängt auch immer ein bisschen vom Job ab, ob ich dann wirklich mit großem Equipment, mit Assistent und vielleicht auch noch mit Visa auftauche oder ob ich das alleine mit einem kleinen Equipment mache. Aber letzten Endes, in dem Moment, wo die Person vor die Kamera tritt, ist die Technik eigentlich soweit eingeregelt, dass ich da bestenfalls nochmal ein bisschen nachregeln muss, wenn es mal darum geht, dass ich eben ein bisschen weitwinkliger, ein bisschen mehr Telebrennweite oder sowas, dass ich dann
Genau.
halt nochmal ganz kurz den Blitz näher ran, weiter wegstelle. Aber letztendlich ist eigentlich mein Draht zu den Leuten das Wichtigste,
Genau.
dass die, ich sag mal, ein bisschen locker werden, dass ich den bisschen mit den Positionen finde, wo die natürlich wirken, weil nicht für jeden ist die gleiche Position irgendwo so eine natürliche Körperhaltung und manche wirken total entspannt, wenn sie irgendwie so was ich so eine Hand vorm Körper haben, wie bei einer Präsentation mit irgendeiner so Fernbedienung in der Hand und andere sehen dann aus wie so ein Napoleon oder so ein Kriegsversehrter, wenn sie irgendwie die Hand vorm Bauch halten sollen, weil es halt einfach nicht deren Haltung ist. Und im
Ja.
Prinzip, das ist für mich so das Entscheidende, die Leute locker zu kriegen, entspannt zu kriegen. Geht natürlich nur immer innerhalb gewisser Grenzen in der Situation. Aber ja, und dann mit denen, ich quatsch viel mit denen. Ich rede über Urlaub, manchmal auch über den Job oder über Weine, über Autos. Manche fragen mich auch nach Fußball, da kenne ich mich leider gar nicht aus. Das ist noch eine kleine Bildungslücke, aber ja,
Ist
das
es
ist.
bei dir so, dass du die Leute vorher quasi recherchierst, was die so machen, oder geht sich das nicht immer aus? Quasi für das Gesprächsthema und für den Draht zu den Leuten.
Es hängt immer ein bisschen ab. Ich weiß immer schon ganz gerne, wen ich fotografiere. Aber ich sag mal, wenn es jetzt ist, dass es halt eine Firma sagt, so, wir brauchen jetzt neue Mitarbeiterporträts, dann gucke ich mir natürlich die Firma an, sage jetzt, okay, was ist das jetzt? Ist das ein großes Unternehmen? Ist es ein kleines Unternehmen? In welchem Bereich sind sie drin? Wenn mir jetzt eine Zeitung sagt, also irgendwo ein Finanzmagazin, für die ich häufiger arbeite, ja, wir haben jetzt eben ein Interview mit dem und dem, keine Ahnung, Investment Professional und ja, dann kriege ich von dem vielleicht mal ein Briefing, wir wollen das in einer Gesprächssituation haben oder auf einer Dachterrasse mit Skyline im Hintergrund. Ich gucke mir vielleicht dann mal irgendwie über das Internet an, wer ist das so, aber mehr so tatsächlich zu gucken, was ist das so für ein Typ, wie kommt der so rüber auf Bildern? Was gibt es bisher für Bilder von denen? Sind das Leute, die viel in der Öffentlichkeit stehen? Gibt Leute, die halten permanent Vorträge und du wirst dann gewohnt, es gibt andere. Die sind dann nicht so kameraaffin, aber eher so ein bisschen, um zu wissen, was habe ich denn eher so für einen Mensch vor mir? Und
Da ist jetzt
klar,
vielleicht eine spannende Frage, wenn ich da kurz reingrätsche.
um
Wenn du
Gottes
dann
Willen, ja
quasi
klar.
von einer Person quasi siehst, die hat so und so immer den Stil, keine Ahnung, Hände verschränkt vor dem Körper, machst du das dann in dem Stil oder absichtlich im anderen oder hältst du dir alle Optionen offen?
Ich würde sagen, ich halte mir tatsächlich die Option ein bisschen offen, weil wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Pose, in der die Person irgendwie komfortabel ist, dann nehme ich die gerne mit. Ob ich dir nachher noch meinen Zeitschriftenkunden abliefere oder dem Kunden zur Verfügung stelle, kann ich ja im Nachhinein entscheiden. Also ich nehme beim Shooting erstmal relativ viele Sachen mit. Es gibt auch zum Beispiel Firmen, die sagen, ja, Arm verschränkt, das ist ja so eine abwehrende Geste, das möchte ich nicht. Ich persönlich finde nicht, dass es immer abwehrend ist, das kann auch ein gesundes Selbstbewusstsein ausstrahlen, wenn man es jetzt nicht gerade voll frontal hat und die Arme so richtig hochgezogen sind. Also ich nehme immer sowas gerne mit, um dann nachher am Bildschirm zu entscheiden, wie kommt es rüber, vielleicht auch mit einem anderen Bildausschnitt, ein bisschen enger beschnitten, dass man das Ganze dann trotzdem noch dabei hat. Aber
Okay.
mir ist tatsächlich immer so ein bisschen wichtiger, gibt es vielleicht auch irgendwelche Gesprächsthemen, wenn man irgendwo mitkriegt, dass das jemand halt irgendwie, ach, manche Leute werden halt von anderen Zeitschriften interviewt und da steht dann irgendwie drin, irgendwelche, keine Ahnung, der fährt gerne Oldtimer-Rennen oder irgend sowas. Und dann kann man da ein bisschen mit den Leuten drüber quatschen, weil da sind sie dann meistens wirklich entspannt, kriegen so ein bisschen Lächeln aufs Gesicht und das ist immer eine ganz gute Anhaltspunkt an.
Und von der Bildauswahl, wenn du sagst, du fotografierst beispielsweise für ein Magazin, schickst du denen eine gewisse Auswahl oder sagst du, das ist das Foto, das dir am besten gefällt und darum nehmen wir das?
Ja, also ich schicke denen immer schon eine gewisse Auswahl, zumindest mit denen, mit denen ich jetzt schon länger arbeite, die sagen eben auch, wir werden nachher im Artikel, wahrscheinlich ist es so, dass sie sagen, nehmen wir einen Aufmacher, vielleicht nochmal ein zweites irgendwie im Inhaltsverzeichnis oder auch manchmal vielleicht ein Close-up, wenn noch ein direkter Zitatblock kommt, aber das ist eigentlich so und dann kriegen die von mir irgendwo, ich sag mal, zwischen 15 und 20 Bilder zur Auswahl und da suchen sie sich dann aus, was für die passt. Das ist eben auch manchmal, der Punkt, dass die es natürlich schauen müssen, wie passt bei denen gerade ins Layout von der Heftmenge rein. Ich sag mal, das sind Finanzfachmagazine, das sind jetzt nicht irgendwelche Lifestyle-Magazine, wo halt irgendwie klar ist, ja, wir wollen jetzt hier die Aufmacherstrecke so haben und dann steht da und im Hintergrund die Skyline und ein Sonnenuntergang und sonst wie, sondern man guckt halt, dass man einen Slot kriegt, so von nach 30 bis 45 Minuten, habe ich meistens mit den Leuten und dann gucken die halt auch manchmal natürlich, was passt jetzt zum zum Interview. Also wenn gerade ein kritisches Thema ist, weil Sie irgendwie über, was ich, Finanzen, Folgen vom Brexit oder so sprechen, dann nehmen Sie vielleicht auch mal eins, wo er eben gerade nicht freundlich lächelt, sondern wo er mal ein bisschen ernstes Gesicht hat. Da kann ich nicht vorher zu viel selektieren. Das muss halt immer dann für die passen. Das ist sicherlich ein bisschen anders, wenn es so, wenn es in die Hochglanz-Lifestyle-Magazine oder so in die Spitzenliga der Presse geht, wo ich mich noch langsam hinarbeiten mag. Aber da gibt es dann sicherlich Leute, die sagen, alles klar, ich weiß, das ist das Bild und dann kriegt ihr das eine oder die zwei oder die drei. Mit meinen Kunden ist man so, die mögen gerne ein bisschen Auswahl.
Ja, jetzt hast du was Cooles gesagt, so dass da, wo du dich noch hinarbeiten magst, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? War das so, du willst das machen und hast alle Magazine angeschrieben oder war es so ein Schritt nach dem anderen?
Ich sag mal, die Taktik ist, glaube ich, so ein bisschen bei mir Schritt 1 Gelegenheiten schaffen und Schritt 2 go with the flow. Also mein Ziel war es jetzt nicht unbedingt immer direkt sagen, ich will unbedingt für Magazine und für Presse arbeiten. Jetzt muss man dazu sagen, die sind auch von der Bezahlung eher so mittel. klagen ja allenthalben, der Druckmarkt geht zurück etc. Und jetzt muss man sicherlich auch sagen, das ist immer so eine ganz schöne Geschichte, da entstehen auch andere Sachen raus. Das heißt, wenn ich irgendwo bei einem Unternehmen bin, jemanden fotografiere und die sehen die Fotos und die finden die gut, dann kommt eben auch immer wieder mal der Punkt, dass man sagt, hey, das hat uns gefallen, wir bräuchten auch andere Fotos und da sind dann wieder die Honorare so, dass man als Fotograf gut damit sein kann. Das andere, also ich finde diese Magazinjobs spannend, weil sie einfach mehr Freiheit ermöglichen. Ich kann halt im Prinzip mehr oder weniger aussuchen, wo und wie ich die Leute drapiere und hinstelle, solange es halt zum Thema passt. Und das sind auch schöne Fotos, die dabei rumkommen, die mag ich insofern. Und je höher Werte die Magazine werden, desto lieber macht man sowas auch. Und ja, dann schreibe ich eben auch mal mit dem aktuellen Portfolio dann nochmal Kontakte an, die man irgendwo schon mal hatte oder die man irgendwo um drei Ecken gekriegt hat. Das würde ich jetzt aber nicht so als Masterplan sehen, um zu sagen, ja, hier, das ist genau die Strategie, weil ich glaube, da muss man einfach ein bisschen die Situation nehmen, wie sie kommt. So ein bisschen wie so ein Surfer, der auch einfach. Der kann sich vorher einen Plan machen, wie er fahren will, aber der muss halt die Welle so nehmen, wie er kommt. Wie sie kommt.
Ja, und ja, dann, voll.
Dann ich glaube, das ist so der sinnvollste Weg, weil man es zu starr plant. Auch.
Ja, dann wird es wahrscheinlich gefährlich, dass man sich dann irgendwohin versteift und dann einfach nicht mehr locker cool durchsurft, dass wir da dabei bleiben. Das ist vielleicht auch cool, so die Situation nehmen, wie sie kommt oder die Welle nehmen, wie sie kommt. Wie entscheidest du beim Fotografieren vor Ort, so wo du fotografierst, wenn du quasi die einerseits diese cleane Situation haben willst, aber andererseits quasi die Umgebung mitnehmen musst oder sollst?
Also ich sag mal, wenn es darum geht, dass man eine sozusagen die cleane Studiosituation hat, also ich habe zum Beispiel einen Kunden, das ist eine internationale Rechtsanwaltskanzlei, die haben eine Seite, die hat einen komplett weißen Hintergrund, die wollen die Leute nachher auch komplett freigestellt haben, dass die auf der Seite integriert sind. Da ist es mir letzten Endes wurscht, da brauche ich einfach nur einen Raum, der abgetrennt ist.
Weiße Wand hat.
Ja. Und ja, oder nicht mal das, ich habe ein Hintergrundsystem, bringe ich eben das mit. Da ist mir nur wichtig, ich muss halt so einen Platz haben, 3x3 Meter, um mich aufbauen zu können und eine Tür, die man zumachen kann, idealerweise, weil wenn halt dauernd irgendwie Verkehr so im Gebäude ist und jeder vorbeiguckt und mal reinlästert, dann sind die Leute nicht unbedingt entspannt. Aber ja. Also das ist eigentlich am einfachsten. Da habe ich auch schon mal irgendwie in der Teeküche fotografiert, die war halt nicht mal 3x3 Meter groß, weil das der einzige Raum war, wo war. Also das ist flexibel. Ja. Bei den Sachen, wo es so ein bisschen mehr Richtung Environmental Portrait geht, wo also ein bisschen die Umgebung drin ist, es ist auch wieder unterschiedlich, wenn es für eine Firma ist, die halt tatsächlich einfach nur diese Porträts haben wollen, die auch dann wirklich so ab Brusthöhe oder Krawattenknoten losgehen, das Gesicht zeigen. Da brauche ich einfach nur Abstand zum Hintergrund und idealerweise Möglichkeit, das ein bisschen zu beleuchten. Ob da jetzt im Hintergrund irgendwelche Fenster, ob das ein Flur ist oder was auch immer, das verschwindet eh ein bisschen in der Unschärfe, wenn ich das offenblendig fotografiere. Und ja, sozusagen das, was eben überwiegend eigentlich eher so für Magazine ist oder eben für größere Unternehmen, wenn die halt ein bisschen vom Vorstand mal was für einen Geschäftsbericht haben wollen oder sowas, dann sucht man halt schöne Locations, irgendwelche guten Besprechungsräume oder eine Dachterrasse oder einen Eingang, Foyer oder sowas. Aber ja, das muss man so ein bisschen wirklich freihändig schauen. Man sagt, alles klar, da passt es jetzt, da wird man es hinkriegen.
Aber, ja. Cool. Wie ist es beim Fotografieren? Du hast es zuerst schon erwähnt, also du beim Fotografieren ist ja so, die Technik muss zu, ich sage mal, 95% stimmen und dann justiert man noch fein nach, weil du hast ja dann nur einen Slot von 30 bis 45 Minuten oder so. Hast du da eigentlich einen, ich nenne es mal einen Stand-in, eine Assistenten oder Assistentin dabei, mit dem du das testest, oder nimmst du dir irgendwelche Leute, die herumlaufen und sagen, hey, hast du kurz Zeit?
Hängt ein bisschen davon ab. Also wenn es in dem Moment, wo es Richtung sag mal, wirklich Führungsetage, Geschäftsführung, Vorstand etc. geht, habe ich häufig eben Assistenten dabei, einfach um mich selber mehr um die Person kümmern zu können und nicht nur darum, das Licht von links nach rechts zu schubsen. Dann ist der mein Stand-in. Bei anderen Sachen, wenn es Richtung sag mal, diese Magazin-Shootings geht, wo einfach das Budget nicht dafür da ist, dass man noch einen Assistenten hat. Da habe ich meistens einen Ansprechpartner vor Ort, was dann eben, was ich entweder Mitarbeiter aus der Presseabteilung ist oder eine Assistentin oder sowas, die dann eben mal an seine Stelle kurz reintritt. Und wenn das nette Fotos werden, dann gibt es das auch noch als kleines Dankeschön auf Seite. Das nur kleine Geschenke halten die Freundschaft, sagt man ja immer so schön. Und ja, und ansonsten, wenn es gerade gar nicht anders geht, dann hat eben die berühmte ausgestreckte Faust unterm Licht, die dann ein bisschen dafür sorgt, ob man mal, dass man die Ahnung hat, wie das Licht gerade reinfällt, aber ja.
Cool. Also man muss flexibel sein.
Sag mal, Flexibilität ist eine Sache, die liegt mir. Ich kenne andere Fotografen, die das tatsächlich ist immer ein bisschen generalstabsmäßiger organisieren, die halt sagen, okay, ich arbeite nur in dem Bereich Vorstand etc. und dann komme ich eben auch mit einer Entourage von zwei, drei Leuten an und baue halt drei Sets im Vorfeld auf, da wandere ich nicht von links nach rechts. Das gibt's und das geht auch. Die haben halt wiederum dann andere Honorare und dann gibt es eben Kunden, die entweder diese Budgets haben und andere haben es eben nicht. Ich persönlich bin jemand, der tatsächlich gerne mit einem in so einem kleineren, flexiblen Rahmen arbeitet und da so ein bisschen agiler sein kann. Das liegt mir persönlich einfach mehr.
Ja, ich glaube, das hört sich auch irgendwie interessanter an als so alles aufgebaut und los.
Für manche Sachen ist das auch nötig und sinnvoll. Also wenn es nötig ist und sinnvoll ist, mache ich das auch natürlich gern. Also wenn es heißt, für irgendwelche Beratungen, die wollen einmal ein Porträt in der Umgebung haben für die Vorstellung von den jeweiligen Beratern, dann einmal eben doch was vom neutralen Hintergrund, dass sie so als kleines Bild für irgendwie so ein CV und dann für einen Briefkopf nehmen können, dann baue ich da auch zwei Sets auf und dann haben wir auch einen Assistenten dabei. Habe ich kein Problem mit, aber ich sag mal, es gibt so Leute, die so, das geht dann eher Richtung Werbefotografie und ob sie dann eben dort einen Vorstand oder ein Kleidungsmodel drin haben, ist dann für die wieder zweitrangig, aber die kümmern sich halt in einer anderen Form um Bild und Bildsprache, dass es gut aussieht. Ich persönlich versuche mich da mal mehr auf die Person, auf den Charakter, auf den Menschen so ein bisschen zu konzentrieren. Ist, glaube ich, einfach nur anders, ist jetzt nicht besser oder schlechter, sondern ja, persönliche
Cool.
Präferenz.
Cool. Was fotografierst du sonst noch neben den Porträts von Vorständen? Was hast du so noch in deinem Repertoire?
Also, zweites Standbein im Business-Umfeld sind eben Events, Konferenzen, Veranstaltungen. Das fängt an bei irgendwelchen kleineren solchen Roundtable-Diskussionen, die auch manchmal dann irgendwie für Presse oder Fachmedien halt sind, wenn dann sich dann 8 oder 10 hochrangige Fachleute über ein Thema ein bisschen unterhalten, das illustriert werden soll, oder irgendwelche Jury-Sitzungen, irgendwelche Preisverleihungen. Und das geht dann hin, also der Schwerpunkt sind sicherlich Tagungen, Konferenzen mit irgendwas so zwischen 80 und 300 Gästen, wo dann von irgendwelchen Fachthemen irgendwo, ja, eben eine Veranstaltung ist, wo ein paar Redner auf der Bühne stehen und die ganzen Themen ein bisschen abarbeiten und halt möglichst viele interessierte Leute im Publikum sitzen und sich das anhören. Das ist so im Businessbereich eigentlich der zweite große Punkt.
Was kann ich da mal kurz fragen, wie
Auf
ist es
jeden
da
Fall.
so mit dem von der Bühne aus ins Publikum fotografieren oder vom Publikum rauf? Wie weit kann man da zu den Rednern gehen, ohne dass man von der Bühne geschossen wird?
Hängt von zwei Faktoren ab. Das eine ist, also bei den meisten Events ist es überhaupt kein Problem. Ich persönlich mag diese Perspektive so ein bisschen hinterm Redner zu stehen und ins Publikum zu schießen. Eigentlich sehr gerne, weil es so ein bisschen alles etwas einfängt. Klar, da ist dann natürlich der Punkt, gehe ich mit ein bisschen Rücksicht auf die Gesamtsituation an den Rand der Bühne, weiß schon vorher, was ich machen muss, stelle mich dann kurz in, was ich 3 Meter habe, schon schräg hinter den Redner und mache dann 3, 4 Shots, dann passt das. Wenn ich anfange, halt quer über die Bühne zu rennen und mehr Aufmerksamkeit zu bekommen als der eigentliche Redner und da jetzt von links und von rechts und dann da 10 Minuten rumballere und am besten noch Blitze oder sowas, dann wird relativ schnell ein Veranstalter kommen und mich von der Bühne zerren. Und klar, wenn es dann noch so Veranstaltung ist, wo es wirklich hochkarätig wird, also irgendwie, wenn eine Angela Merkel auf irgendeiner Tagung spricht, dann gibt es genau einen Fotografen, der den Darfschein für die Bühne hat und der ist vom Bundeskanzleramt und die anderen sind halt mal hinter einer Absperrung und haben ein langes Tele dabei. Das ist dann auch so. Ne? Aber das hängt, aber das ist seltener der Fall. Wie gesagt, alles, was so Richtung Landespolitik geht, da ist das eigentlich entspannt und da, ich glaube, dass so ein bisschen dieser gesunde Menschenverstand da einfach sagt, wo so eine Grenze ist. Andererseits habe ich auch mir festgestellt, dieser gesunde Menschenverstand, der ist ja nicht überall gleichmäßig verteilt. Und ja, aber also bisher wurde ich noch relativ selten mal angesprochen und manchmal war es dann vielleicht von irgendwelchen Gästen, die in der zweiten Reihe saßen, wenn ich dann mal in der ersten Reihe saß und mich ein bisschen vor ihnen lehnen musste, um halt eine gute Perspektive zu haben. Ja, dann hat er mal 2 Minuten jetzt irgendwo den Redner nicht so ideal sehen können.
Das ist wahrscheinlich kein Beinbruch im Normalfall.
Ja, letzten Endes will der Auftraggeber, also der Veranstalter, gute Fotos haben und dann muss ich das kurz mal ignorieren können.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Genau. Und also der Veranstaltungsbereich, das ist der zweite große Punkt, wenn es um die Business-Fotografie geht. Und als weiteres Thema ist dann für mich letztes Jahr eigentlich ziemlich unerwartet die Hochzeitsfotografie dazugekommen.
Okay.
Weil das für mich eigentlich bislang so gar kein Thema war. Weil ich irgendwie, also das, was ich sonst immer so an Hochzeitsfotografie gesehen hatte, irgendwas war, was mich nie gereizt hat, wo ich nie Lust hatte, sowas zu machen. Ich sag mal so ein bisschen, ohne dass es jetzt negativ klingen soll, so ein bisschen diese inszenierte Pastellromantik, was ganz viele Leute wollen, was auch sicherlich ganz schön ist, was einfach nur nicht meins ist. Aha. Und dann bin ich letztes Jahr ein bisschen zufällig auf ein paar Fotografen gestoßen, die halt wirklich extrem geil, wirklich schwarz-weiß Reportagen machen, wo ich sag mal, wenig bis gar nichts gestellt ist, die einfach sehr nah dran sind an der Emotion und die das einfach auf eine Art einfangen, die mich echt fasziniert hat, dass ich eben gesagt habe, darauf habe ich Bock. Das will ich auch machen. Und dann hat sich das in den letzten paar Monaten etwas
geformt. Die Webseite dazu sagt ja herrundfrau.beichert.de. Was hat es damit auf sich?
Damit hat auf sich, dass, ich sag mal, meine Frau an der Stelle, die der Second Shooter ist oder meine Assistentin ist, wir betreiben das Ganze eben zusammen. Sie hat zwar noch einen ganz normalen Ganztagsjob, ich bin ja ein Vollzeitfotograf, sie eben nicht. Sie ist auch, es ist jemand, der ist vielleicht weniger technisch interessiert, aber hat ein unglaublich gutes Auge für den richtigen Moment, für eine schöne Bildkomposition und also die Hochzeiten haben wir uns auch schon relativ früh entschieden. Also eigentlich ging es so ein bisschen mit zusammen dabei, dass wir den nicht mit den großen Spiegelreflexkameras machen, sondern da haben wir die kleinen Fuji-Systemkameras dabei, die auch einfach, ja, ich finde, wir machen fantastische Bilder und sie sind, es sind keine Vollautomatikkameras, man muss schon ein bisschen wissen, was man tut, aber es ist so ein Level, wo wir für uns zusammen verstanden haben, das funktioniert eigentlich geil, es ist für sie, wo sie mit komfortabel ist, auch ohne, dass sie jetzt da in die Tiefen von irgendwelchen Farbprofilen einsteigt oder da von irgendwelchen Details. Und ich finde, sowas kann man sehr gut eben zu zweit machen, weil oft...
Voll.
Ich finde die schöneren Sachen, ich nehme ein Beispiel, so ein Gruppenfoto von vorne, was eigentlich mal Standard ist, das ist schön, da haben sie das Gruppenfoto und da sind alle drauf, aber die geileren Fotos sind eigentlich, wenn jemand so ein bisschen rechts mit einem leichten Tele so in die Mitte aus Brautbar geht und da guckt, was da so zwischenmenschlich passiert, das finde ich eigentlich immer viel schöner. Und ja, dementsprechend haben wir gesagt, das ist was wir zusammen machen wollen und das hat sich bisher ganz gut bewährt.
Wie ist das oder die Herangehensweise, so gerade unter Eheleuten?
ich höre mal viel, dass manche sagen, ja, also ich liebe meine Frau ja über alles, aber Arbeit mit ihr könnte ich nicht. Ja, sag ich, dann ist das bei denen so und bei uns halt anders. Also wir haben da, wir sind jetzt selber schon lange genug zusammen und verheiratet und immer noch irgendwie so ein bisschen Teenager-Quietsch verliebt, das Das strahlt man anscheinend auch irgendwie aus und das finden die Leute auch nicht verkehrt. Und ich sag mal, was ich persönlich auch noch ganz cool finde, wie gesagt, dadurch, dass wir auf Hochzeiten mit kleinem Gerät arbeiten und also wir sind halt auf Hochzeiten, zumindest so die erste halbe Stunde für die meisten Leute, gar nicht unbedingt als die Fotografen erkennbar, weil wir sind halt wie ein anderes Paar auf einer Hochzeit, das halt, ja, ein bisschen viel fotografiert vielleicht, aber eben halt nicht der mit zwei Kameragurten und so einem riesen 70-200er Prügel am Gurt dann da rumläuft und immer die Gruppen durcheinander scheucht und sagt, und jetzt hier und jetzt da und mal die Blume nach vorne. Das macht es so ein bisschen harmonischer und ja, aber sagen wir, für uns so in der Zusammenarbeit es ist es kein Thema und dadurch, dass eben auch klar ist, dass ich letztendlich der Hauptfotograf bin und sie Second Shooter oder Assistentin in meinem Paar-Shooting, ist da auch da kein Thema eigentlich. Also vielleicht auch der Hintergrund, warum wir das so unorthodox Herr und Frau Beichert, nicht höflicherweise Frau und Herr Beichert genannt haben, gesagt, also der Hauptfotograf bin an der Stelle ich und es hat auch vom Klanglichen fanden wir einen besseren Flow. Aber das nur
am Rande. Cool. Weil du jetzt gesagt hast, du fotografierst mit Fuji oder ihr fotografiert mit Fuji und Schwarz-Weiß. Fotografiere in JPEG mit den Fuji Schwarz-Weiß-Profilen?
In dem Fall ja, tatsächlich. Also ich sag mal, ich habe cool. Hab auch immer noch meine Canon und meine Spiegelreflex und für manche Sachen hole ich die auch noch raus. Aber also der ursprüngliche Gedanke war, mit den Fujis machen wir die Hochzeiten und mit den Canons mache ich meinen Business-Kram weiter. Mhm. Das hat sich ein bisschen verschoben. Also ich mache inzwischen auch einen Großteil meiner Business-Sachen mit den Fujis, weil die einfach, also ich liebe sie, die sind echt wirklich so haben bei mir den richtigen Nerv getroffen. Und cool. Wir fotografieren eigentlich mit den Kameras so, man, die haben ja, also die größeren zumindest zwei Speicherkartenslots und fotografieren immer RAW und JPEG parallel. Die JPEGs normalerweise eben schwarz-weiß. Die RAWs sind dann logischerweise Farbe und letztendlich entscheiden wir aber nachher beim Durchsehen am Rechner, welche Motive besser in Schwarz-Weiß kommen, welche besser in Farbe kommen. Und also gerade die Akro-Simulation bei den Fujis finde ich persönlich so geil und auch selbst bei hohen ISO-Zahlen, also das sieht halt immer noch mehr nach Filmkorn aus als nach ISO-Rauschen. Die werden zwar dann auch noch letztendlich immer ein bisschen bearbeitet, kriegen so eine Warmtönung rein, aber letztendlich sind die tatsächlich schon relativ gut und fertig und dadurch, dass die Kameras eben auch so einen elektronischen Viewfinder haben, wo du halt einfach auch direkt siehst,
what stimmt die Belichtung.
Ja, also genau. Zumindest weitgehend, aber halt eben so dieses, da muss ich an der Belichtung doch nochmal gucken, das hast du halt da relativ schnell geregelt und dann machst du eben eine Belichtungskorrektur, was ich, ein, zwei Blenden nach oben oder nach unten, um einen bestimmten Effekt zu haben und dann sitzt es eigentlich. Also ja, da gehen wir tatsächlich auch den Weg wie viele andere Fujianer und nutzen die JPEGs.
Sehr cool, ja. Sehr cool.
Ja, auch was ich vorher nie gedacht hätte, gesagt, ach komm, JPEG, nee, komm, immer RAW, immer maximale Kontrolle. Und sicherlich gibt es auch ab und zu mal Fotos, wo man sagt, ah, gut, dass ich da noch ein RAW von habe, um nochmal ein bisschen mehr pushen zu können.
Aber wahrscheinlich im Endeffekt würde es mit den paar, die, wo du es brauchen, wirklich brauchen, also wo du es wirklich das RAW brauchst, würde wahrscheinlich das JPEG auch reichen, oder? Wenn man ehrlich ist.
Ja und nein. Also tatsächlich die Fuji JPEGs, die haben einen ziemlich guten Spielraum. Also mal zwei Blenden hoch oder runter belichten kannst du die auch relativ gut, ohne dass die ausreißen, wenn die jetzt im Vorfeld nicht die schon, also wenn die schon drei Blenden überbelichten,
genau. Ist klar.
Ja, ist klar. Bei den ist es eigentlich so, für die Farbe, auch wenn die Fujis coole Farbprofile haben, irgendwie das, was mich gerade fürs Thema Hochzeiten so richtig anrockt, war dann irgendwie doch nicht dabei. Da bin ich dann tatsächlich ein Fan von den Visco Presets, von den VSCO-Sachen, wo wir dann meistens mit einer Kodak-Gold-Simulation erarbeiten, die finde ich so, die hat eine schöne Wärme in den Farben, die mag ich eigentlich lieber als also das Classic Chrome ist zwar cool, aber auch, ich finde es auch ein bisschen kühl. Ich mag so ein bisschen die Wärme vom anderen, insofern, wenn es dann um Farbfotos geht, brauche ich dann auch tatsächlich eben die RAWs, um mit den
dann auf jeden Fall
Visco-Filtern richtig arbeiten zu können.
Sehr cool. Genau. Sehr cool. Nachbearbeitung, was ist da? Ich sage jetzt, da können wir jetzt wahrscheinlich beides so reinnehmen. Was ist so Nachbearbeitung im Business-Bereich? Was bei der Hochzeit? So softwaretechnisch oder der Workflow so im Groben?
Also im Kern die Software ist Lightroom bei mir. Ich habe zwar eine Zeit lang immer auch ganz ein bisschen neidisch auf die Capture One-Sachen geschielt und habe mir mal ein Tutorial anguckt, was du mal gemacht hast bei Video to Brain, um mich da ein bisschen reinzufuchsen. weil manchmal so ein bisschen so dieses Out of the Box sah es irgendwie schon geiler aus, um dann aber irgendwann festzustellen, das ist letzten Endes doch überwiegend eine Frage, wie tief du dich reinfuchst und wie du mit den
Ja.
Reglern umgehen kannst, dann kriegst du doch den Looks relativ identisch hin. Lightroom ist für mich
Definitiv.
eben so eine Geschichte, die sehr gut funktioniert, weil ich einfach damit so eine Zentrale habe. Und zwar nicht nur von der Software, sondern eben auch im Regelfall, sagen wir jetzt, nehmen wir mal so die JPEGs, die wir eben besprochen haben, mal ein bisschen auf die Seite, aber ich habe letztendlich im Kern, ich habe eine RAW-Datei, ich kann davon beliebig viele virtuelle Kopien anlegen, da beliebig viel rumschnipseln, aber ich habe nicht irgendwie zwei, drei Versionen in RAW und PSD und dann exportiertes JPEG irgendwie rumliegen, sondern das ist dann für mich so ein Punkt, der gut geht. Und tatsächlich kann Lightroom auch was die Bearbeitung und Retusche angeht, zumindest das, was ich im Businessbereich brauche, eigentlich nahezu alles. Also klar,
Ist klar.
Frequenzseparation oder sowas, ja, das sind die Grenzen. Aber das ist halt im Businessbereich auch letztendlich gar nicht gefordert. Die Leute sollen möglichst natürlich aussehen und ich sag mal, spätestens seit, ich glaube, beim 5er-Update kam dann noch das Tool dazu, dass man so ein bisschen
Pinseln kann mit
ja,
der
also
Reparatur, ja.
ja, also im Prinzip so ein bisschen so eine Art Stempel-Light, aber halt eben nicht nur kreisrund, sondern dass du auch ein bisschen weiter vormachen kannst. Damit gehen tatsächlich wirklich so 99% der Sachen, die ich machen muss, gut und easy und schnell. Es gibt sicherlich immer noch ab und zu Sachen. Jetzt hatte ich gerade vorgestern irgendwie so jemand, der hat halt irgendwie echt einen Bad Hair Day und der hat einen ziemlichen Buschel irgendwie auf dem Kopf gehabt, wo ich also nicht irgendwie ein einzelnes fliegendes Haar halt weggemacht habe, sondern wo ich einfach dann mit dem Verflüssigen den Haarbuschel ein bisschen andrücken musste, weil es halt auch einfach vor Ort nicht ging. Der hat sich einfach nicht dazu bewegen lassen, der Haarbüschel. Da kommt dann nochmal Photoshop zum Einsatz, aber halt echt wirklich, ich sag mal, ich starte es vielleicht zweimal im Monat hoch, dreimal im Monat maximal. Alles andere läuft in Lightroom. Eine kleine
Jetzt
Aus.
vielleicht eine ganz kurze heikle Frage zur Retusche. Wie ist jetzt bei älteren Frauen, die wissen ja mittlerweile auch, dass in Photoshop alles geht, sagen die, könntest du da nicht vielleicht etwas machen oder ist das im Businessbereich gar nicht so der Fall?
Also kurz gesagt, ist da tatsächlich gar nicht so der Fall.
Okay, cool.
Also ich kriege immer Angst, wenn mir ein Kunde sagt, sie können das ja dann nachher alles in Photoshop machen, weil erstens, also im Prinzip kann man ja alles machen, das ist immer eine Frage des Aufwandes und manchmal nehme ich aber lieber die Flusenbürste oder einen Schuss Haarspray, als dann nachher an 17 Bildern dieselbe Fluse zu retuschieren. Und klar, also manchmal sagen sie so ein bisschen im Scherz und Augenzwinkern, ach, können wir ja ein bisschen jünger machen, aber letzten Endes wollen wir es selber gar nicht, weil die Fach- und Führungskräfte, die ich fotografiere, die wollen auch nicht rüberkommen wie 25. Das diskreditiert ja so ein bisschen auch deren Glaubwürdigkeit. Also wenn ich irgendwo jemanden habe, der halt wirklich seinen oder ihren Weg gemacht hat und die dann an einer Position ist, die wollen gut und sympathisch rüberkommen und da gehören auch so ein bisschen die Lebenslinien im Gesicht dazu. Und in der Retusche ist es im Regelfall so, ja klar, ich habe meine Tools, wo die Haut ein bisschen geglättet wird und gerade so ein bisschen so die Tränensäcke unter den Augen auch noch ein bisschen abgemildert werden, aber die bleiben da. Oder ein Leberfleck, der bleibt auch da, außer jemand sagt mir explizit, können Sie ihn bitte wegmachen. Die Augen werden ein bisschen glänzender gemacht, die Zähne werden hauch aufgehellt, aber halt eben auch nicht auf 99% weiß, weil das sieht nicht gut aus. Und das verstehen die Leute auch. Und ich habe sogar schon mal Fälle gehabt, wo jemand sagt, ja, wir hatten einen Fotografen mal hier, der kam so ein bisschen mehr aus dem Fashion-Bereich. Die Fotos sahen nachher super aus, hatten aber mit mir nichts mehr gemeinsam. Also das war eine gut aussehende Person da drauf. Und für Werbung, da ist es ja wurscht, da muss ein gut aussehendes Gesicht neben dem Produkt sein. Außer es ist jetzt ein bekannter Promi. Aber im Businessbereich ist tatsächlich so, wenn, sagen wir, der Kunde geht auf die Webseite von dieser Anwaltskanzlei und sagt, okay, diese Frau ist jetzt, oder auch dieser Mann ist anscheinend jetzt der Fachmann für mein Thema und den will ich mir, dann treffe ich mich mit dem und dann hat man auf einmal jemanden gegenüberstehen, der 10, 15 Jahre älter aussieht oder eben 10 Kilo schwerer aussieht. Dann würde es ja auch
Jetzt ist
eher,
irgendwie komisch, ja.
ja, es wird ja auch was sagen, hat der dann kein Selbstbewusstsein dazu zu stehen und dann, da, glaube ich, wird man sich selber ein bisschen in den Fuß schießen, wenn man sagt, hier mach mich 10 Jahre jünger und 10 Kilo schlanker. Das funktioniert nicht, aber es wird eben tatsächlich auch praktisch nicht nachgefragt. Es wird nicht
Cool.
nachgefragt. Es wird ein Witz drüber gemacht, aber das ist es eigentlich.
Ja, und im Hochzeitsbereich wahrscheinlich hauptsächlich Lightroom.
Ja, also ist immer das einzige Tool, was ich in Sachen Bild oder Bildsoftware neben Lightroom viel verwende, ist tatsächlich Photomechanic, das ich aus einem einzigen Grund habe, weil es unglaublich schnell ist, wenn es ums Bilder selektieren geht. Also bei Lightroom muss ich ja erst dann doch wieder irgendwie die Vorschau müssen berechnet werden und wenn ich mich dann reinzoome, dann müssen die Großen wieder berechnet werden und Bei Photomechanik, da tackerst du wirklich egal wie einem kleinen Rechner, mit einem wahnsinnigen Geschwindigkeit durch, kannst die Sachen angucken. Und also wenn es darum geht, nach einer Veranstaltung und nach einer Hochzeit mal eben 2000 Fotos, so die erste Auswahl runterzudampfen auf, keine Ahnung, 300, dann ist das in Photomechanik echt eine Sache, die ist in 10 Minuten, Viertelstunde erledigt. Und das nutze ich halt dann auch mit, aber halt wirklich eben echt als reine Selektionshilfe. Ja, in der Hochzeit auch genauso. Lightroom ich sag mal, zentralen Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Wobei da tatsächlich in Sachen Retusche noch deutlich weniger ist. Bei den paar Fotos schon mal, aber tendiere auch eher dazu, die Paare jetzt eben nicht nur close aufs Gesicht im Bild zu haben, sondern auch immer so ein bisschen Umgebung, Kleid etc., sodass das dann gar nicht so extrem ins Gewicht fällt.
Ja, voll. Gut, und dann hast du auch noch einen dritten Punkt und so deine freien Arbeiten. Wie wichtig sind für dich freie Arbeiten?
Ach, das ist vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Man hört natürlich immer viel, dass man sagt, man soll als Fotograf unbedingt auch viele freie Arbeiten machen, weil ne, das definiert so ein bisschen, wo man sich eben auch dann von den Aufträgen hin bewegen kann. Das spielt sicherlich immer auch so eine Rolle und das habe ich auch ein bisschen im Hinterkopf, aber meistens ist es eben dann doch tatsächlich bei mir sowas, wo es irgendwie, ja, wo ich merke, dass es zuckt und ich sage, ah, das finde ich cool, das habe ich Bock zu machen. Also da habe ich jetzt am allerwenigsten von allen Bereichen einen Masterplan. Ich habe über die Zeit gemerkt, dass es sicherlich Menschen sind und Serien, Bildserien sind, die mich immer irgendwie angesprochen haben. Sodass ich halt einige Projekte etwas länger schon verfolge, wo ich dann immer wieder mal Leute vor die Kamera hole und dann sage so, jetzt machen wir da wieder ein bisschen was. Es ist aber tatsächlich wirklich ausschließlich zweckfrei. Also wirklich rein zweckfrei für mich. Wenn sich daraus was Schönes ergibt, dann freue ich mich. Aber das ist primär die einzige Motivation, weil ich sage, ich habe irgendwie Bock, das zu machen. Ich finde es cool. Und ja, also ich sehe andere Leute, die viel frei fotografieren. Das sind dann auch manchmal Dinge, wo ich denke, ja, visuell schön, aber ne, zuckt bei mir wiederum intern nichts. Dann gibt es wieder andere Geschichten, wo ich sage, oh ja, das finde ich ganz cool. Und vielleicht wird so eine Sache, so als kleine Anekdote, auf der Webseite mit den freien Projekten auf beichert.com gibt es eine Serie, die heißt Ruhe vor dem Sturm oder Calm Before the Storm. Das ist eine Porträtserie mit eigentlich so allem, was in der deutschen Kabarett- und Kleinkunstszene Rang und Namen hat. Da bin ich so ein bisschen drauf gestoßen als ich eine Serie gesehen habe, die der Paul Ripke fotografiert hat vor ein paar Jahren. Die tauchte erst auf seinem Blog auf, die hieß 2 Minuten und da waren halt irgendwie alle möglichen A-Prominenten halt irgendwie relativ schlicht, aber schön fotografiert, schönes Licht, dunkler Hintergrund. Und ich dachte immer am Anfang, weil es keine Infos dazu gab, wie zum Henker, die kommen doch nicht für 2 Minuten bei dem ins Studio und stellen sich dahin und dann gehen die wieder. Also wirklich so die gesamte A-Prominenz. Und habe dann erst später gelernt, dass die im Prinzip entstanden sind Backstage von der Talkshow von Reinhold Beckmann. Das sind im Prinzip die Talkgäste, die er in seiner Talkshow hatte, die dann kurz bevor sie auf die Bühne gegangen sind, dann eben von Paul Ripke halt kurz fotografiert worden. Und so das, wir haben gesagt, ja, ich kann den Charakter eines Menschen in 2 Minuten einfangen. Und ich denke mir, ja, A-Promis, die es gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen, die gerade fertig gemacht sind, auf die Bühne zu gehen und in der Sendungsaufzeichnung, die kriegt man auch eigentlich so ganz gut eingefangen. Also da habe ich jetzt ein bisschen gesagt, komm mal, das könnte ich wohl auch. Und immer wenn ich denke, das könnte ich wohl auch, dann denke ich mir, warum machst du es dann nicht? Ne, weil das ist ja aber schnell, dass man so im Museum sagt, pah, das kann ich auch, aber deine ist halt irgendwo ausgestellt und der andere nicht. Und dann kam so der Gedanke, okay, ich habe hier so Frankfurts führende Kleinkunstbühne relativ nah um die Ecke bei mir von zu Hause. Und dann hatte ich da mal überlegt, okay, also was ich ganz cool finde, eben so in dem Moment die Leute, bevor eigentlich das Programm losgeht, bevor sie eben auch auf die Bühne gehen, auch in dem leeren Theatersaal, und hat da mal jemand angesprochen, den Intendanten, und dann haben so ein bisschen die Idee entwickelt, zu sagen, ne, Viertelstunde bevor die Leute reinkommen, kommt der Künstler nochmal vorne auf die Bühne. Es gibt so einen Slot oder eine Stelle, wo er steht. Es gibt ein relativ schlichtes Lichtsetup, einfach nur ein Durchlichtschirm von oben. Und dann gib mir einfach 5 Minuten mit den Leuten und dann schauen wir, was passiert. Und da passiert sehr interessante und spannende Sachen. Und ja, aber für mich war es einfach nur wieder, ich mag das gern machen. Und vielleicht das Wissen, Job, wenn sowas auf der Webseite ist, irgendwie ein Bodo Bach, eine Lilo Wanders oder andere Prominente, dann schadet es sicherlich nicht. Aber ich muss da gestehen, ich war dann selber erstmal ein bisschen überrascht, als dann der Intendant meinte, ja, dann machen wir aber hier auch die schönen, ein bisschen ins Foyer, schön groß, mit schönen Galerierahmen, und dann machen wir eine Vernissage. Und ich dachte, stimmt, das können wir ja auch machen. Und also das war gar nicht so sehr meine Absicht. Meine Absicht war, ich habe Bock, diese Bilder zu machen. Und in dem Moment, wo das dann so mal diesen Höhepunkt gefunden hatte, fand ich das super. Aber dann gehe ich auch schon wieder ein bisschen aufs Nächste und will was anderes machen. Aber da ist wirklich nur der Spaß an der Freude, die Motivation.
Sehr cool. Hast du da gemerkt, dass du bei, weil die Situation ist wahrscheinlich doch eine andere, so 15 Minuten, du weißt, okay, du hast nach hinten keine Luft. Hast du gemerkt, dass du da irgendwas dazugelernt hast für deine Business-Porträts zum Beispiel?
Weiß ich nicht. Eigentlich tatsächlich war der Ansatz eher so rum, dass ich gesagt habe, okay, die Businessleute, da gibt es ja manchmal welche, die halt schon wissen, wie sie sich vor die Kamera stellen, was sie es häufiger machen, je höheren Positionen die arbeiten. Aber eigentlich muss man den Leuten erstmal wirklich ein bisschen die Angst vor der Kamera nehmen und die ein bisschen locker machen. Bei diesen Künstlerporträts ist es ja so, deren Brot ist es ja, auf der Bühne zu stehen und vor Leuten zu performen, sich darzustellen. Da haben die ja Spaß dran. Und für mich war ja interessant, damit zu lernen, was geben die einfach so die Kamera? Also wenn die keine Anweisung kriegen oder außer ganz da vorne oder setz dich auf die Bühne, stell dich auf die Bühne oder sowas, dann was machen die damit? Was spielen die einem in die Kamera? Und das war eine interessante Erfahrung, aber das war jetzt tatsächlich dann nicht unbedingt was, wo ich sage, ah, das nehme ich jetzt mit drüber in die Business-Porträts, weil das ist eben doch ein anderer Schlag Mensch, jemand, der Lust hat, sich zu präsentieren.
Ja, das glaube ich. Cool. Und da hast du sicher extrem quasi wahrscheinlich irgendwie so vom Menschlichen auch dazu gelernt oder vom anderen Ansatz. Dazu lernen, wie bildest du dich jetzt noch weiter? Was machst du so?
Ach, ja, ich bin eigentlich immer wieder natürlich unterwegs. Man guckt diverse Videos und Tutorials an, die so im Internet rumschwirren, was immer so durch den, ich sag mal, durch den täglichen Facebook-Feed rauscht, wobei ich da auch schon deutlich reduziert habe, weil letzten Endes ganz, ganz viele Sachen sind natürlich auch immer darauf ausgelegt, man sagt, hey, und dieses neue Objektiv und diese neue Technik und dieses neue Ding und persönlich bin immer jemand, der dran glaubt, dass es gut und wichtig auch Sachen einfach auf Dauer zu verfeinern, also sein Gerät immer besser kennenzulernen, dem zu wissen, wie ein bestimmtes Objektiv in bestimmten Situationen reagiert oder mit welchem Licht man was machen kann. Dass ich jetzt da nicht immer wild den ganzen Tag irgendwelche Tutorials gucke, das tatsächlich nicht. Es gibt halt natürlich immer wieder interessante Workshops, die angeboten werden. Also so die letzten zwei, auf denen ich war, das war einmal in Berlin von einem Gulf Photo Pro, also eigentlich ein Anbieter aus Dubai, der mal so Pop-up-Workshops macht. Der hatte so einen Zweitages-Workshop in Berlin, wo David Hobby war, Joe McNally war da, es war da Zach Arias
Cool.
und Gregory Heisler, den ich persönlich sehr geil finde. Der hat auch, ich weiß nicht, wie viel Cover schon fürs Time Magazine und sowas gemacht hat. Und die halt dann wirklich aus ihrem Nähkästchen erzählen und also da kriegt man sehr viel mit, wobei für mich das gar nicht so sehr ist, dieses, aha, wie muss ich das Licht halten oder welche Kameraeinstellung hat der, sondern wie geht der sowas an? Und da sind dann manchmal wirklich so Effekte, wo man denkt, so, leck mich, das ist gerade irgendwie völlig unerwartet, aber total geil.
Cool.
Also auch vielleicht so ein kleines Erlebnis, gerade bei den Workshops war es halt so, die haben dann, also einige von den Fotografen haben dann auch so eine Art Live-Shooting gemacht vom Publikum, das war in Berlin in so einem größeren Kino und die hatten dann zwei Models irgendwo und dann haben sie gesagt, okay, jetzt zeige ich mir so ein paar von meinen Lighting-Setups und dann hatten sie halt irgendwie pro Foto, glaube ich, als Sponsor, der dann da irgendwie alle möglichen schönen Light-Modifier hatte und dann hat eben der eine mit der Fuji und der andere mit der Canon und der dritte mit der Nikon fotografiert, man hat es dann eben live direkt auf groß auf dem Bildschirm oben gesehen, was die halt fotografiert dann wirklich, also jeden Schuss, den die gemacht haben, hat man gesehen. Und das eine war mal ganz cool, dass natürlich auch bei denen erstmal das Zeug ziemlich mittel ist, weil die sich auch mal ein bisschen ranarbeiten, wie sie es haben wollen. Aber das Geilste war dann eigentlich, da kam dann Gregory Heisler an, also wirklich echt wirklich so eine Ikone, die seit den 80er Jahren wirklich eine Unmenge von geilen Porträts abliefert, der dann eben erzählte, er hatte mal ein Shooting, da war ein Assistenten im Flieger, hatte seine Kamera im Handgepäck und der Lichtkoffer ist beim Umsteigen abhanden gekommen. Da standen sie irgendwo am Zielflughafen und hatten kein Licht dabei. Und was müssen wir jetzt machen? Und dann sind die in den Baumarkt gefahren, haben sich so eine 40 Dollar Neonröhrenlampe geholt. Und dann war der Assistent quasi
Der
der
Light Stand.
menschliche, genau,
Voice
der Voice
Activated Light Stand, ja, genau.
genau das. So, und dann hat er dort, ne, es stand die komplette Profoto-Range mit allen Modifiern, mit einigen stand drumherum, und dann hatte der einfach so ein 40 Dollar Neonröhre in der Hand, und dann stellte das Model vor die weiße Wand. Und einfach nur, indem er das Ding ein bisschen weiter dreht und rechts und links das macht, und es war, also war ein nettes, gut aussehendes Mädchen, das Model, aber das waren, und die anderen Fotos waren auch schön, das sah man auch so. Und auf einmal nach 3, 4, 5 Klicks sind da Porträts, worauf man sagt, jo, das kommt irgendwie in, weiß ich, in New York oder ins Time Magazine, das könnte, was ich, eine neue Filmregisseurin oder sonst was sein, eine solche Dramatik und Ausdrucksstärke irgendwie drin mit so einer pisseligen 40-Dollar-Lampe. Man sagt, also das ist dann wirklich echt klasse. Das ist das, wo ich denke, also es ist eben ganz viel mehr das Wissen, was du mit den Sachen, die du hast, machen kannst, halt, als halt immer noch irgendwas was
Irgendwas
Neues.
noch kaufen und damit glauben, dass
Ja.
dann besser wird, ja.
Ja, das sowieso. Aber eben halt wirklich so diese Kleinigkeiten eben zwischen den Zeilen, eben diese Details sind oft eben für mich das Wichtigere. Und was halt eben bei so einem Workshop, wo man tatsächlich live vor Ort ist, nochmal anders rüberkommt als bei einem Videotraining, was irgendwie 2, 3 Stunden dauert. Weil, ja, so, es sind oft die Nebensätze, die eigentlich die für mich relevanten Informationen beinhalten.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Cool. Jetzt hast du auch gesagt, Videotraining, du hast ja auch selbst ein Videotraining gemacht. So. Was
Ich
war's?
habe auch selber ein Videotraining gemacht, so sieht's aus,
Genau.
genau.
Um was ist da gegangen? Sag mal. Und wo?
Ja, kennst du Prise, wo, das wirst du auch gut kennen, das war bei Video to Brain in Graz. Da bist du ja auch eifrig zugange.
Ja.
Für mich war es aber immer so ein einmaliger Ausflug tatsächlich. Also ich meine, ich kenne die Kollegen von Video to Brain schon auch aus meiner Zeit bei Maxon, weil ja eben auch viele Cinema 4D Artists dort immer wieder mal Trainings veröffentlicht haben. Ja, es ging, ich habe damals ausschließlich den Schwerpunkt Business-Fotografie gehabt und eben Business-Porträts, und dementsprechend ist das eben auch das Thema dieses Trainings, dass man einfach so ein bisschen die Herangehensweise zeigt, aber auch so ein bisschen von A bis Z, wo sich eben Business-Porträts ein bisschen unterscheiden von dem, wie ihm die Porträtfotografie ist, wenn ich irgendwie ein junges Hobbymodel im umgebauten Wohnzimmer fotografiere. Ich meine, Lichtführung ist sicherlich immer ein ähnliches Thema, aber im Businessbereich kommt es eben auch auf andere Sachen an, und da haben wir dann im Training auch versucht, ein bisschen, wenn es vielleicht doch für den einen oder anderen ein bisschen dröge ist, weil es nur ein Interviewteil ist, aber halt eben auch zu sagen, wenn ich beim Businesskunden bin und dem den Besprechungsraum durcheinander bringe, weil ich da meinen Setup aufbaue, dann räume ich den halt nachher auch wieder auf. Ja, ich will ja im Zweifelsfall nochmal eingeladen werden. Und
Ja.
also einfach auch so ein bisschen um den Teil, sondern auch wieder nicht nur den technischen, sondern auch den inhaltlichen Teil für das Thema Businessfotografie.
Sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Genau, unterrichtest du auch, machst du auch so Workshops? Oder das noch weniger?
Ich habe tatsächlich mal ganz am Anfang überlegt, ob ich das machen will, oder also mal ganz am Anfang so grundsätzlich, also die Frage war, ja, ich gehe in die Fotografie, was will ich machen? Will ich purer Fotograf werden? Will ich Fotograf, Schrägstrich, Workshop-Leiter, Trainer werden? Oder auch, es gibt auch mal, ich sag mal, so ein bisschen Fotoblogger, die also auch einen sehr starken Fokus auf dem Social-Media-Bereich haben, was dann häufig auch wieder ins Training reingeht. Hab aber für mich, obwohl ich glaube, dass ich es vielleicht ganz gut könnte, mich eigentlich entschieden, nee, ich will fotografieren, und ich will das als Kern meines Business machen, und habe insofern in Sachen Workshop und Training da mich komplett zurückgenommen. Also es gab sicherlich immer mal die eine oder andere Anfrage, wo jemand sagt, hey, können wir sowas machen? Und manchmal habe ich auch gesagt, ja, komm, dann setzen wir uns mal einen halben Tag und einen Tag zusammen, dann zeige ich dir mal ein paar Geschichten. Aber habe für mich verstanden, dass da nicht mein Herzblut drin steckt. Also das ist so eine Geschichte. Also was ich ab und zu mache, ich mache halt hier in Frankfurt so alle Nase lang mal so ein Fotowalk, aber auch eher so aus dem eigenen Interesse entstanden, dass ich mal wieder eine frische Gedanken kriege. Ich habe so eine Facebook-Seite, wo dann halt ich ab und zu so 2, 3 Mal mehr sage, hey, dann und dann habe ich mal wieder Bock, da und da hinzugehen, und dann finden sich mal, was ich, 20 Leute, die da mitgehen wollen. Ein Teil findet es ganz gut, ein Teil bereut es vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber ja, aber ich habe für mich gemerkt, das ist so eine Geschichte, es ist nicht so was, wo mein Herz nachschreit, und dementsprechend habe ich gesagt, dann lasse ich es auch beiseite und konzentriere mich eben auf den wirklich auf den Kunden, der vor meiner Kamera steht,
ja,
als Zielgruppe.
Ja, ist cool. Sehr cool. Zum Thema Vorbilder. Hast du irgendwelche Vorbilder oder von wo holst du so deine Inspiration neben den Workshops? Also als Teilnehmer.
Ach Gottchen, da gibt es natürlich immer so diesen berühmten Spruch, dass wir letztendlich alles, was wir sind, ist ja das Produkt dessen, alles, all dessen, was wir gesehen, aufgenommen haben. Und ich habe irgendwie immer schon mich sehr für sowas interessiert, also gar nicht mal so bewusst, aber ich habe schon früher mal viele Magazine gelesen, wo gute Fotostrecken drin waren, habe viele Bildbände gehabt, und irgendwann dämmert es einem auch, dass man da anscheinend wohl einen Hang zu hat, und es waren also bei mir sicherlich die 90er Jahre sehr prägend, und wenn man so in den Magazinbereich geht oder in den Porträtbereich geht, natürlich sind dann so die großen Namen wie ein Peter Lindbergh, ein ja. Helmut Newton ganz vorn dabei. Aber das sind Leute, also die haben, ich würde mal sagen, mein Interesse an Fotografie geweckt und meine Lust, das zu machen, ohne dass ich jetzt sage, ich will so Bilder machen wie die, weil der Fashion-Bereich ist was mich nie gereizt hat. Also das sind Leute, die haben mich vielleicht sehr angeregt oder Lust gemacht, das zu tun. Auch eine Annie Leibovitz sicherlich, wobei tatsächlich da ja so ihre alten Sachen so aus den Rolling Stones Zeiten, also aus den Magazinzeiten, und jetzt nicht unbedingt die großen Werbekampagnen, wo irgendwie 57 Models auf einer großen Plattform neben George Clooney von 5 Windmaschinen angepustet stehen. Das rockt mich selber nicht so. Wenn es um den, sagen wir, etwas näheren Bereich geht, die mich so ein bisschen auch beeinflusst haben, dem wie ich arbeite, ist es ein Stück weit ein Peter Hurley, ja. Der vielen so bekannt ist von der Jawline oder dem Scrinch.
Also,
wobei, also mich hat er tatsächlich mehr beeinflusst oder vielleicht ein bisschen bestärkt in der Art, wie ich mit den Leuten fotografiere, jetzt eben nicht im weißen Hintergrund und Dauerlicht ringsrum und allen dieselbe Haltung anzubieten. Zumal ich gemerkt habe, eben so diese typische Pose, der typische Blick, der funktioniert für seine Kunden, die irgendwie viele Schauspieler sind oder was, ja, vielleicht ganz cool sind. Aber wenn ich einen Rechtsanwalt habe, der dann irgendwie mit so einem Squinch an die Kamera die unteren Augenlider hochzieht und so ein bisschen angriffslustig dann da steht, das wird da nicht so funktionieren. Aber ich sag mal so, sein Stil, wie er mit den Leuten umgeht beim Shooting, irgendwie die lockere Konversation, den ein bisschen entspannt machen, das ist sicherlich was, wo ich ihm, als ich mir dann die Tutorials so ein, zwei Jahre später nochmal angeguckt hatte, nachdem ich sie das erste Mal gesehen hatte, gemerkt habe, ja, irgendwie mache ich da anscheinend doch relativ viel von. Ob das jetzt ist, weil ich sage, ich mache das nach oder ich habe das rausgefunden, oder ob ich da einfach ein ähnlicher Typ bin, der das lieber mit den Leuten so handhabt, als dann irgendwie irgendeine Musik im Hintergrund aufzulegen. Das mag sein, aber ja, also das ist sicherlich was mich ein bisschen beeinflusst hat. So als Person. Ansonsten, ich lese viele andere Leute von dem, was und wie sie machen, würde aber nicht unbedingt sagen, dass die da so einen direkten Einfluss auf die Art meiner Arbeit haben.
Cool. Sehr cool. Okay. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, wir haben was vergessen. Wenn die Leute von dir was sehen, lesen oder hören oder wie auch immer wollen, wo sollen sie am besten vorbeischauen?
Da ich meine verschiedenen Bereiche so ein bisschen getrennt habe, also nicht um es zu verheimlichen, aber letztendlich, wenn ein Businesskunde Businessfotografie will, dann geht er auf die eine Seite, da steht von Hochzeit nichts drauf. Nicht, weil sie es nicht wissen dürfen, aber einfach, weil es da, finde ich, nichts zu suchen hat. Ich habe meine relativ einfache Anlaufseite gemacht, wer einfach unter www.beichert.de geht, der findet dort einfach Links zu allen dreien meiner Webseiten, eben die Businessfotografie, die Hochzeitsfotografie und mein freies Portfolio. Das ist so vielleicht so ein bisschen die kleine Zentrale, die Leute an eine richtige Stelle weiterleitet. Und wer wissen will, wie das so aussieht, was wir jetzt hier mündlich besprochen haben, der hat da immer wirklich die zentrale Anlaufstelle.
Passt. Aber sonst, Business ist dirkbeichert.de,
Hochzeit ist... Businessfotografie ist dirkbeichert.de, genau.
Hochzeit ist herrenfrau.beichert.de.
Genau.
Und die freien Arbeiten ist beichert.com.
Genau. Cool. Ich habe erst noch überlegt, aber wenn ich dann irgendwie so lange Domains wie www.dirk-beichert-business-foto.biz oder sowas könnte, das letztendlich, der Name ist ja doch auch ein bisschen die Marke, und
genau.
dementsprechend. Überschneidungen sind relativ selten. Ja. Aber deswegen, es gibt so eine Anlaufstelle und da kann man dann.
Sehr cool. Bist du auf Facebook, ja, haben wir schon gesagt. Facebook-Seite, Dirk Beichert Business-Foto zum Beispiel.
Genau, und auch Herr und Frau Beichert Hochzeitsfotografen gibt es auch. Mhm. Das habe ich jetzt auf den Webseiten unten verlinkt. Wobei, ja, ich sag mal, auf Facebook tatsächlich da die meisten Leute, die mir im Business-Foto-Bereich folgen, das sind oft eben auch andere Fotografen, die mich halt eben über die Trainings kennen oder sowas. Business-Kunden sind dort eigentlich bei mir wenig unterwegs und akquiriere ich auch darüber nicht. Das ist irgendwo da. Mhm. Für das, was die Zielgruppe ist, nicht so richtig die Plattform dafür eigentlich.
Das glaube ich. Ah, genau, das wäre vielleicht noch cool, so Plattformen. Merkst du was, dass sich jetzt auf, also Plattformen abseits von Facebook jetzt businesstechnisch sich was ergibt?
Prof, wir können jetzt so nicht sagen. Also sicherlich, man ist immer wieder präsent auf Xing und auf LinkedIn. Mhm. LinkedIn hat ja jetzt vor kurzem das Ganze auch mal optisch neu relaunched. Da muss ich, glaube ich, meine Seite nochmal wieder ein bisschen aktualisieren, anpassen. Ich persönlich muss offen gestehen, für mich sind das etwas umfangreichere Adressverzeichnisse oder Kontaktverzeichnisse, Leute, die man kennt, wo man da auch nochmal ein bisschen was reingibt. Aber ich habe bei mir eher gemerkt, also speziell im Business-Bereich, wenn die Leute Bedarf haben, dann gucken sie, dann suchen sie jemanden und dann passt das. Und das geht aber dann meistens doch eher über eine normale Google-Suche und oder halt über direkte Empfehlung, wenn man sagt, aha, die Firma hat ganz coole Fotos und dann frage ich mal, wer das gemacht hat. Da bin ich in dem Bereich noch nicht so aktiv, bin aber sicherlich mal gespannt. Ich bin mir relativ sicher, das bewegt sich über die Zeit ein Stück weiter hin, wenn die Leute einfach da auch mehr machen. Aber es für mich hat sich es noch nicht so als Akquise-Instrument dargestellt.
Ja, sehe ich eigentlich zurzeit auch bei mir so. Das stimmt. Na cool. Genau. So, jetzt nochmal die Frage. Haben wir jetzt was vergessen?
Ach Gott, bei mir ist ja meistens das Problem, mich verbal so ein bisschen im Zaum zu halten, aber ich hoffe, ich habe mich
halbwegs
zurückhalten können. Klar, du erzählen kann man immer stundenlang über alles Mögliche, aber ich glaube, von den Sachen, die du so in die Stichpunktliste geschrieben hattest, sind wir eigentlich...
Haben wir, glaube ich, alles so grob durch.
Im Groben soweit durch und wie gesagt, wenn die Leute sonst mal gucken wollen, wie sehen jetzt nun mal die Hochzeitsfotos aus, warum sind die alle ganz anders als meine Businessfotos und was ist so der Punkt, dann sehen sie es auf den Bildern.
Genau.
Und dann passt das.
Ja, ist nee, cool.
Dann sollten wir es haben.
Ja, ich glaube auch. Dann sage ich jetzt ganz hochoffiziell danke, dass du dabei warst. Danke an die Zuhörer, dass ihr mitgehorcht habt.
Und wenn Fragen danke sind, ich bei dir, dass du mich reingenommen hast.
Sowieso, gerne, gerne. Wenn Fragen sind, einfach in den Kommentaren posten, dann werden wir da drauf antworten. Genau. Und ich sage wirklich danke für deine Ausführungen und dass du uns in dein fotografisches Leben ein wenig mit reingenommen hast.
Gerne, gerne. Ich wünsche eine schöne Woche noch.
Danke.
Jo, alles klar.